SRF 2 Kultur.
Beute Mensch. Diesen Titel trägt ein Theaterabend des Berner Stadttheaters. Im Zentrum dieses Projekts steht die Kapitalisierung von Menschen und ihrer Arbeitskraft im Allgemeinen und von Illegalen und Migrantinnen im Besonderen. Beute Mensch hatte am Wochenende Premiere. Elinor Landmann hat den Abend gesehen.
Menschenhandel ist böse. Das wissen alle, die am Wochenende ins Berner Stadttheater gepilgert sind. Und die Ausnutzung von Menschen, die ist auch böse. Zweimal böse also, das Thema von Beute Mensch. Umso erstaunlicher, dass rund um das altehrwürdige Haus des Berner Stadttheaters so etwas wie Partystimmung zelebriert wird. Es gibt Spiele und Lautsprecherdurchsagen, Stempel und Bändel und Hostessen in rosa Käppis unterteilen das Publikum in Gruppen und geleiten diese in aufwendiger Organisation in den Saal. Rund 4 Stunden dauert der Stadttheaterparcours Beute Mensch von Nina Gülsdorf. An verschiedenen Stationen im und um das Theater herum spielen Schauspielerinnen und Schauspieler nach, was, in Anführungszeichen, echte Menschen, meist Frauen, der Regisseurin erzählt haben. Zum Beispiel eine brasilianische Prostituierte. Oder zum Beispiel eine polnische Altenpflegerin.
Ich habe viele alte Menschen betreut und in den Tod begleitet. Fast 20 Jahre jetzt. Seit ein paar Jahren in der Schweiz. Alles legal mit einer Agentur. Wir haben den Minimumlohn bekommen, 3.000 Franken. Aber die Familie hat 11.000 Franken Monatsrechnung bezahlt für diese 24-Stunden-Betreuung an die Agentur.
Ob mit oder ohne Papiere, auf dem globalisierten Arbeitsmarkt bieten viele Frauen Liebe und Fürsorge an und landen zum Beispiel in der Schweiz als Altenpflegerinnen, als Prostituierte, als Haushaltshilfen. In dem Theaterabend kommt auch der echte Chef der Berner Fremdenpolizei zu Wort. Oder eine Schauspielerin spielt eine Arbeitgeberin, die illegal eine Hilfe beschäftigt und spricht über die moralischen Dilemmata. Wie viele andere Theatermacher derzeit auch, verwendet Nina Gülsdorf die Mittel des dokumentarischen Theaters und rückt damit ihrem Thema Ausbeutung auf die Pelle. Sie nutzt dieses brisante Thema aber auch, um den Betrieb des Stadttheaters einmal ins rechte Licht zu rücken. Gespielt wird nicht nur in einem Büro der Berner Fremdenpolizei oder in Berner Privatwohnungen, gespielt wird auch in den Werkstätten des Theaters oder auf der Hinterbühne. Na klar, Ausbeutung gibt's überall, wir haben's kapiert. Riesig ist die Freude, wenn der Bühnenlift das Publikum zur nächsten Station bringt. Aber ist es nicht reichlich zynisch, das brisante Thema Ausbeutung zu nutzen, um so etwas wie Kundenbindung zwischen Theater und Publikum herzustellen? Oder hat man in Bern dem Thema nicht getraut? Ist Ausbeutung, ist Menschenhandel alleine zu schwer, zu moralisch? Damit es nicht zu ernst wird, lockern Workshops die Veranstaltung auf. Mit einem Karl-Marx-Double können lustige Forderungen skandiert werden. Schluss mit Bilak zum Beispiel oder Sechser im Lotto für alle. Der Demozug zieht unter Gelächter durchs Theaterfoyer. Wir wissen, Lachen stellt Distanz her und so sollen Proteste am Berner Stadttheater eben schon auch lustig sein. Das Fass bzw. der Abend hat natürlich einen Boden und natürlich wird der auch ausgeschlagen. Hinter dem Theater stellen sich Künstler und Künstlerinnen aus dem Ensemble auf zum Künstlerstrich. Zum Gaudi des Publikums bieten sie ihre Dienste an, wenn denn gezahlt wird. Künstler mit Krankenversicherung, Altersvorsorge und Arbeitsverträgen ironisieren formvollendet Ausbeutung. So lässt sich ein relevantes Thema auch zur Strecke bringen.
Beute Mensch steht morgen Dienstag noch einmal auf dem Programm von Konzerttheater Bern. Wir haben es gerade gehört. Am Stadttheater Bern dreht sich die Produktion Beute Mensch um verschiedene Aspekte der Ausbeutung der menschlichen Arbeitskraft. Das Phänomen ist nicht neu. Die Kapitalisierung der Ressource Mensch hat eine lange Geschichte. Darüber sprach Remo Vitelli mit dem Wirtschaftshistoriker Bernhard Degen von der Universität Basel.
Bernhard Degen, es geht in diesem Theaterparcours um die, Zitat, zunehmende Kapitalisierung und Ökonomisierung des menschlichen Körpers am Beginn des 21. Jahrhunderts. Sie als Historiker, können Sie mit diesem Begriff etwas anfangen, die Kapitalisierung und Ökonomisierung des menschlichen Körpers?
Ich kann mit der Ökonomisierung etwas anfangen, aber ich würde natürlich nicht den Anfang ins 21. Jahrhundert setzen, sondern in den Beginn der Industrialisierung. Und da kann man auch verschiedene Daten nennen. Man könnte sagen, schon die Heimarbeit ist natürlich eine gewisse Ökonomisierung, aber ganz klar wird es dann bei der Fabrikarbeit. In der Fabrik interessiert nur noch die Arbeitskraft. Welcher Mensch dahinter steckt, interessiert nur noch insofern, als die Gesundheit des Menschen wichtig ist, damit er seine Arbeitskraft überhaupt anwenden kann.
Sie sagen, diese Entwicklung sei eigentlich nicht neu und dennoch, wenn man mit Leuten spricht, die im Arbeitsprozess stehen, hört man, ich würde mal behaupten, in den letzten 10, 15 Jahren immer mehr, es wird härter, es wird schneller, man ist nur noch Humankapital, Personalabteilungen in Firmen nennen sich Human Resources Abteilungen. Hat sich nicht dennoch etwas verändert in den vielleicht letzten 2 Jahrzehnten?
Es kommt natürlich immer auf die Branche an. In einer Fabrik war natürlich auch schon früher sehr vieles klar durch den Maschinentakt vorgegeben. In vielen anderen Bereichen, vor allem auch im Dienstleistungsbereich, war das lange nicht so extrem. Aber heute haben Sie auch diese großen Dienstleistungsverwaltungszentren, die praktisch fabrikmäßig organisiert sind. Das heißt, es ist ein größerer Teil der Menschen, der in solchen Arbeitsverhältnissen drinsteckt und deshalb wird das wahrscheinlich auch mehr wahrgenommen. Und dann kommt noch dazu, dass auch die Sprache in den letzten 2 Jahrzehnten vielleicht vor allem auch ein bisschen weniger sensibel geworden ist oder vielleicht auch genauer, indem sie das einfach diese Arbeitskraft wie Dinge behandelt.
Aus betriebswirtschaftlicher Sicht macht es wahrscheinlich Sinn, dass man Leute, Arbeitskräfte als Ding betrachtet, aber daraus ergeben sich auch Probleme.
Aus betriebswirtschaftlicher Sicht kann das durchaus sinnvoll sein, dass man eine Arbeitskraft möglichst intensiv nutzt. Das Problem ist aber, dass das zur Folge haben kann, dass der Mensch dann erkrankt und dann muss die Gesellschaft zum Beispiel über die Krankenversicherung oder über die Invalidenversicherung oder über andere Institutionen die Folgen tragen.
Die Kulturnachrichten auf SRF 2 Kultur am Mikrofon Sarah Herwig. Der britische Bestsellerautor Ian Banks ist tot. Er starb im Alter von 59 Jahren an Krebs, wie sein Verlag mitteilte. Ian Banks ist vor allem für seine Science-Fiction-Romane bekannt. Sein erster großer Erfolg war Die Wespenfabrik von 1984. Der Roman wurde als Mischung aus Grass, Blechtrommeln und dem Roman American Psycho beschrieben. Die New York Times bezeichnete Banks einmal als den bedeutendsten Science-Fiction-Autor der Gegenwart. Und der Times galt er als einer der größten britischen Schriftsteller seit 1945. Der Schwager von Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo muss 11 Jahre in Haft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Betrug vor. Doch sprechen Freunde vielmehr von einer Vergeltungsaktion gegen die Familie. Seit Jahren setzt Chinas Staatssicherheit die Familie des Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo unter Druck. Seine Frau steht seit 2010 unter Hausarrest. Xiaobo selbst sitzt in einem Gefängnis in Nordchina fest. Ihm wird Untergrabung der Staatsgewalt angelastet. Die digitale Bibliothek Europeana sammelt Erinnerungsstücke an das Wendejahr 1989. Gestartet wurde die Aktion am Wochenende in Polen. In insgesamt 7 Ländern, darunter auch Deutschland, fotografiert Europeana Erinnerungsstücke und stellt sie in der digitalen Bibliothek ein. Darunter Ausweise, Briefe oder Gegenstände wie etwa das kleine gelbe Plastikradio einer lettischen Journalistin. Sie sagte dazu, die Ereignisse änderten sich damals so rasend schnell, dass niemand ohne ein tragbares Radio unterwegs war. Man kann sagen, das war unser soziales Netzwerk in der Zeit vor Internet, Facebook und Twitter.
Für Geld ist alles zu haben. Aber wehe, man hat keines. Das ist die zynische Moral der Oper Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni, die Kurt Weill komponiert hat auf einen Text von Bertolt Brecht. Der Basler Regisseur Tom Riese hat Mahagoni
am Theater Freiburg neu inszeniert. Ein Stück, das sich für Gesellschaftskritik eigentlich geradezu anbieten würde. Am Wochenende war Premiere, für uns dabei Benjamin Herzog.
Gründung der Stadt Mahagoni.
Gründung, 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 Gründung.
Und los geht der Karren. In eine verfallene Villa, zum Dach schneit's herein, durch die leeren Fenster blicken die Sterne. In diese Ruine ziehen die Bewohner der Stadt Mahagoni. Schick sind sie gekleidet, blau-gelb im Look einer Fluglinie, doch von Abheben keine Spur. Diese Gesellschaft ist gegroundet, gestrandet, hat den Untergang schon hinter sich und exerziert ihn auf der Bühne für uns einfach nochmal durch. Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni. Aufstieg, das heißt zunächst trinken, essen, Liebe oder genauer Nutten im Pelz, alles bezahlt mit Geld in Form wertloser Konfettiflöckchen. Und alles unter einem grünen Mond, der einen besoffen macht. Der Fall nun von Mahagoni, der passiert, als einer mal kein Konfettigeld mehr hat, mal sein Bier unterm grünen Mond nicht mehr bezahlen kann. Einspringen, aushelfen, solidarisch sein, nee, das gibt's hier nicht. In Mahagoni gilt zwar das Gesetz, alles ist erlaubt, aber nur solange man bezahlen kann. Fast eigentlich wie im richtigen Leben, wo wir alle am liebsten nur für uns selbst schauen, oder wie's Bert Brecht nannte... Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni. Tom Rieser inszeniert das in klaren Bildern. Die kaputte Villa, ein Mond zum Süchtigwerden, die Fresssucht, da landet gleich ein ganzer Mensch im Rachen eines Fettwanstes. Und doch bleibt Rieser unentschieden. Weder ist sein Mahagoni verfremdet, wie Brecht und Weil das wollten, noch dockt die Oper an der Gegenwart an. Es ist eine saubere, etwas brave Inszenierung, von der einem am ehesten vielleicht die Schneckchenfrisuren der Chordamen bleiben. Sauber und brav auch die musikalische Leistung, der etwas weniger opernhafter Glanz ganz gut täte. Zum Schluss wagt Rieser dann doch so etwas wie Kritik an den Zuständen von heute. Mit Fackeln in der Hand singt der Chor da wie zum Protest. Wie? Denn weg ist der Glaube an Veränderung. Übrig bleibt Zynismus. Und da hat Rieser das Stück genau verstanden.
Nächste Aufführung von Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni gibt's am kommenden Sonntag am Theater Freiburg im Breisgau. Neuer Name, neue Verfassung, alles neu machen will der Schweizerische Evangelische Kirchenbund SEK. Ist das nun einfach eine Auffrischung oder steckt mehr hinter diesen Reformplänen? Antonia Moser hat nachgefragt.
Die Anfangsbuchstaben bleiben gleich. Aus dem SEK, kurz für Schweizerische Evangelische Kirchenbund, soll EKS werden, die Evangelische Kirche in der Schweiz. Auf den ersten Blick also gar keine große Veränderung. Dem widerspricht Gottfried Locher, der Präsident des jetzigen SEK.
Es ist schon mehr als eine Namensänderung, ob wir miteinander nach außen auch als Kirche auftreten. Es ist anders, ein Bund zu sein oder eine Kirche zu sein.
Wenn es also kein Bund der Kirchen mehr ist, werden die evangelischen Kirchen in der Schweiz dann zu einer Kirche? Das wäre doch eine große Veränderung, denn die evangelischen Kirchen sind kantonal organisiert und legen viel Wert auf ihre Unabhängigkeit.
Das hoffe ich, dass es nie nur eine evangelische Kirche gibt. Die evangelischen Kirchen weltweit sollen ihre Vielfalt leben, in der Schweiz auch. Die evangelische Kirche lebt von dieser Vielfalt, das ist für uns entscheidend. Und gleichzeitig möchten wir diesen Kirchen auch eine Kirchengemeinschaft bieten. Und diese Gemeinschaft ist eben mehr als nur Dachverband, das ist auch Kirche.
Denn so, wie die evangelischen Kirchen in der Schweiz heute organisiert sind, läuft nicht alles rund, findet Gottfried Locher.
Es scheint mir hier Entwicklungsbedarf, wir werden kleiner, wir sind in der Öffentlichkeit nicht so präsent, wie ich es gut finde, es müsste stärker sein.
Und deswegen sei eben diese Gemeinschaft der Kirche notwendig, gerade in der heutigen Zeit, meint Gottfried Locher, der Präsident des heutigen SEK.
Wir reagieren auf eine veränderte gesellschaftliche, aber auch religiöse Situation in der Schweiz. Es ist nicht mehr so, dass die Schweiz wie noch vor 50 Jahren mehr oder weniger 50-50 römisch-katholisch und evangelisch reformiert ist. Das ist daran, sich massiv zu ändern. Und darauf reagieren wir, ja. Ich möchte nicht einfach zuschauen, wie wir kleiner und bedeutungslos werden, was wir heute noch nicht sind, was aber nicht selbstverständlich ist.
Nicht mehr nur zersplitterte Kantonalkirchen, sondern eine starke gemeinsame Stimme, die wahrgenommen werden soll. Verlieren die Kantonalkirchen aber damit eben nicht doch ein Stück Autonomie? Gottfried Locher.
Ich bin ja auch Mitglied einer Kantonalkirche, ich bin Mitglied einer Kirchgemeinde. Ich habe meine Tochter jetzt gerade konfirmieren sehen. Klar, ich möchte diese Vielfalt auch. Ich will nicht, dass eine Superkirche entstehen würde. Das kann nicht die Absicht sein, das entspricht nicht evangelischer Kirchenlehre. Ich bin zuversichtlich, dass die Kantonalkirchen sehen, was sie gewinnen und dass sie nichts verlieren mit unserem Vorschlag.
Dieser Vorschlag geht nun in die Vernehmlassung. Die Kantonalkirchen können bis im Herbst mitreden und mitbestimmen. Definitiv verabschiedet wird die neue Verfassung aber erst in 2 Jahren.
Das Fotografieren mit dem Handy und Nachbearbeiten mit digitalen Filtern ist allgegenwärtig. Diese schnelle Instant-Fotografie ist Thema in der NZZ, Sarah Herwig.
Vom Medium der Dokumentation und Erinnerung zum Medium der Kommunikation, das ist sozusagen in Kürze die These des Kunstwissenschaftlers und Medientheoretikers Wolfgang Ulrich zur Handyfotografie. Ausführlich und einleuchtend belegt er das in einem Artikel der NZZ. Was zähle bei den heute schnell gemachten und schnell verschickten oder in sozialen Netzwerken geteilten digitalen Fotos, das sei ihr Live-Charakter. Jemanden am gerade Erlebten teilhaben lassen, das sei zentral beim Fotografieren mit Handys, nicht etwa etwas für die Ewigkeit festhalten. Mit Bildern wird kommuniziert, was im Moment gerade passiert und wie es emotional um den Macher der Fotos steht. Die Fotos werden meist gar nicht gespeichert, sondern oft schnell wieder gelöscht. Damit seien sie einem Feuerwerk vergleichbar, schreibt Wolfgang Ulrich. Eine zuerst noch überwältigend starke Kraft verglühe im Nu, ihre Halbwertszeit ist äußerst gering. Dafür fungieren sie als Symbole für eine Überwindung von Raum- und Zeitgrenzen, als Trophäen der Teilhabe. Auch die Ästhetik von schnell gemachten Handybildern spreche dafür. Digitale Filter, die den Fotos einen Polaroid-Anstrich geben, erinnern an die ersten Fotos, die sofort entwickelt werden konnten. Und auch Effekte der Eile und Flüchtigkeit, also etwa ein verrutschter Bildausschnitt, eine Unschärfe oder grelles Gegenlicht, belegen, dass bei den millionenfach verschickten und hochgeladenen Handyfotos vielmehr das Teilhaben am Erlebten steckt, als der Wille, etwas zu dokumentieren und sich danach daran zu erinnern.
Es ist an sich schon schwierig, eine Künstlerin in Afghanistan zu sein. Und noch schwieriger ist es, eine Graffiti-Künstlerin in Afghanistan zu sein. Der Tagesanzeiger sprach mit der jungen Afghanin Shamsia Hassani.
Die Frauenfiguren auf Shamsia Hassanis Graffitis, sie ist Graffiti-Künstlerin, tragen zwar eine Burka, aber die Frauenfiguren sind groß, haben extra breite und extra spitze Schultern. Shamsia Hassani spreche sie so, damit sie stärker aussehen. Die Leute sollen afghanische Frauen mit anderen Augen sehen. In der Öffentlichkeit zu sprayen sei allerdings äußerst gefährlich für sie. Daher wähle sie eine weniger befriedigende Ersatzlösung. Sie fotografiert Wände und besprüht sie dann zu Hause. Danach stellt sie die Bilder ins Internet. Shamsia Hassani versucht mit ihrer Kunst etwas zu verändern. Sie ist hoffnungsvoll, trotz vieler Hindernisse, was die Zukunft ihres Landes angeht. Ihre Generation sei offener, habe keine Lust auf Krieg und Hass. Und auf die Frage, ob sie gehen würde, wenn sich die Situation im Land verschlechtern würde, antwortet Shamsia Hassani entschieden mit Nein. Das sei eines der Hauptprobleme, dass alle, die gut ausgebildet sind, weggehen. Also jene, die offen sind, einen breiteren Horizont und Visionen haben. Wenn wir etwas verändern wollen für Afghanistan, müssen wir hier bleiben, sagt die junge afghanische Graffiti-Künstlerin Shamsia Hassani heute im Tagesanzeiger.
Das Buch Im Taxi machte den ägyptischen Autor Khaled al-Khamisi berühmt. In den unverblümten Dialogen mit Kairoer Taxifahrern fasste es all das zusammen, was die Menschen in Ägypten unter Mubarak zu leiden hatten. Nun greift der 51-jährige al-Khamisi auf ein sehr viel älteres Gefährt zurück, um die Lebensbedingungen seiner Landsleute zu schildern. Die Arche Noah. Ein Buchtipp von Franziska Hirsbrunner.
Wer Im Taxi gelesen hat, schlägt Arche Noah mit Vorfreude auf und wird nicht enttäuscht. Auch hier wieder ein unbestechlicher Blick auf die ägyptische Gesellschaft, auch hier wieder bissiger Humor in Kombination mit profunder Menschenkenntnis. Ein Gemisch, das dazu einlädt, ohne Scheuklappen in eine fremde Welt zu blicken und gelegentlich auch mal die eigene zu hinterfragen. Im ersten Kapitel von Khalid al-Khamisis Arche Noah lernen wir einen ernsthaften jungen Kairoer kennen. Jurisprudenz hat er studiert, Staatsanwalt will er werden, bis er aus heiterem Himmel einsieht, was ihm seine Freunde schon immer gepredigt haben. Der erste Schritt in Richtung des gewünschten Berufs sind 70.000 Pfund Bestechungsgeld. Geld, das die Familie nicht hat. Seit dem Tod des Vaters lebt man von der Untervermietung der noblen Stadtwohnung, während man selbst bescheiden in einem bäuerlichen Vorort haust. Ahmad arrangiert sich mit seinem Schicksal und bemüht sich um Arbeit als Jurist vergebens. Zitat: Nach 2 Monaten Suche stellte er fest, dass es in Ägypten mehr examinierte Juristen als weltweit Verbrecher gab. Er findet einen Job als Kellner. Die Busfahrt von der Wohnung in die Innenstadt lässt den Lohn, Zitat, wie wilde Tauben auf- und davonflattern. Folgt das unterm Strich ebenfalls unbezahlte Praktikum in einer Anwaltskanzlei, wo er sich als totale Niete beim Verhandeln des Bakschisch erweist, das gemeinhin nötig ist, damit die Beamten ein Urteil auch vollstrecken. Es kommt, wie es kommen muss. Ahmad sieht sich im Internet nach heiratswilligen Europäerinnen um. Auch da wird er scheitern, trotzdem entsagt er seiner großen Liebe Hagar. Er glaubt, es ihr und seinem Ehrgefühl schuldig zu sein. Einmal liest er in der Zeitung vom verheerenden Tsunami damals 2004 in Ostasien, wie die Tiere ihn rechtzeitig spürten und ihm entkommen konnten. Zitat: Gäbe es in Ägypten wilde Tiere wie in Sri Lanka, dann hätten sie längst allesamt das Weite gesucht, denn die Katastrophe steht kurz bevor. Was mich wahnsinnig macht, ist die Tatsache, dass sie garantiert ein Visum bekämen. Wie ein wild gewordenes Weberschiffchen flitzt Khalid al-Khamisi ausgehend von Ahmad im Folgenden durch Raum und Zeit, verbindet kreuz und quer durch Gesellschaftsschichten und Gesinnungen die Schicksale von Männern und Frauen, die vor der Katastrophe Ägypten das Weite suchen oder es bereits gesucht haben. Assistiert von der Übersetzerin Leila Shammah, die das schlingernde Buch mit vielen nützlichen Anmerkungen versehen hat, webt al-Khamisi einen dichten Teppich teils äußerst prekärer Lebensläufe, verflicht ihn mit Ägyptens Kultur und Geschichte und Exkursen zur globalen Politik und Ökonomie. So wird das Buch, wie es sich für eine Arche Noah gehört, im wahrsten Sinn zu einem Welthaltigen.
Arche Noah von Khalid al-Khamisi ist in der Übersetzung von Leila Shammah im Lenos Verlag erschienen. Die nächsten Tage ist al-Khamisi in der Schweiz zu Gast, morgen Dienstag im UNO-Kulturlokal Bern, am Mittwoch im Literaturhaus Basel und am Donnerstag im Kaufleuten in Zürich.
100 Sekunden Wissen.
Stellen Sie sich vor, großer Opernabend, Mozart, Zauberflöte, Debüt der neuen Sopranistin. Sie ist die Königin der Nacht, ihre erste Arie hat sie gut hinbekommen. Jetzt warten alle auf die berühmte zweite Arie. Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen. Aber es passiert etwas, oder vielmehr, es passiert nichts. 100 Sekunden Wissen mit Florian Hauser über den Blackout.
Was nun? Im Boden versinken? Dunkelrot werden, lächeln und langsam die Bühne verlassen? Oder zaghaft murmeln, daheim ging's noch? Jetzt aber geht es nicht mehr. Das Gelernte ist verpufft. Warum? Eine unangemessen heftige Angstreaktion in einer Stresssituation. Schuld ist einerseits das Stammhirn, weil es noch immer seine Steinzeitprogrammierung hat. Begegneten unsere Vorfahren einem wilden Tier, gab es nur zwei Möglichkeiten, kämpfen oder flüchten. Beides war gelernt und verinnerlicht und ohne Überlegen abrufbar. Andererseits ist aber eben auch die Angst schuld, die verhindert, dass Gelerntes abgerufen werden kann, beziehungsweise sie kommt mit. Menschen, die bereits unter Angst lernen, verinnerlichen auch sie und rufen mit dem Gelernten auch die Angst und die Blockade mit ab. Hormonkaskade, das Schreckhormon Adrenalin, überschwemmt zusammen mit dem Stresshormon Cortisol das Gehirn, der Hippocampus setzt aus, das Gelernte ist weg. Das heißt also, die arme Sopranistin hat falsch gelernt? Bleibt nur ein Plädoyer für stressfreies Lernen. Rechtzeitig anfangen, gutes Zeitmanagement, den Stoff in Lernhäppchen aufteilen, Aufgaben strukturiert angehen, kontinuierlich arbeiten, im Unterricht aufpassen, entspannen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.